Was ist nötig, damit ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze wächst? Ja, wir erleben das bei unseren Kindern. Sie kommen als Baby auf die Welt und irgendwann, man glaubt es kaum, aber schon nach wenigen Jahren sind sie doppelt so groß und dann plötzlich dreimal so groß und stehen als Erwachsene vor einem. Oder man pflanzt eine Blume im Garten und man sieht, sie sprießt, und wenn man genau drauf schaut, dann sieht man sie nicht wachsen, aber man guckt einfach ein paar Tage später und merkt, oh, da sind schon wieder ein paar Zentimeter mit da dran. Nun, was ist notwendig, damit Wachstum bei einem Lebewesen geschehen kann? Nun, zunächst ist Leben wichtig. Leben ist wichtig für Wachstum. Menschen, Tiere und auch Pflanzen, wir nennen sie Lebewesen. Es sind Wesen, die nicht tot sind, die nicht nur Materie sind, wie ein Stein, sondern Lebewesen. Da ist Leben, und wo Leben ist, da kann auch Wachstum sein. Eine abgestorbene Pflanze oder ein totes Tier wächst nicht. Stell dir vor, selbst wenn ich Kraftfutter in das Maul eines toten Tieres stopfe, es wird deswegen nicht wachsen, wenn nicht Leben in dem Tier ist. Ein Lebewesen hat Zellen, die unter bestimmten Voraussetzungen den Körper wachsen lassen. Die Zellen teilen sich, sie vervielfältigen sich, sie lassen den Körper wachsen. Und dafür ist das Prinzip des Lebens notwendig. Aber dann braucht es auch Lebensmittel, also Nährstoffe, die von den Zellen aufgenommen und verarbeitet werden können, um so diesen Wachstumsprozess zu fördern. Nicht einmal Pflanzen leben nur von Licht und Liebe, auch sie brauchen Mineralien aus dem Boden, sie brauchen Wasser, um zu wachsen. Und wir wissen auch, unterschiedliche Lebewesen brauchen verschiedene und verarbeiten unterschiedliche Lebensmittel, aber alle Lebewesen brauchen auch Lebensmittel, um zu leben und um zu wachsen. Schließlich braucht es einen geeigneten Lebensraum. Es braucht einen Ort, wo ein Lebewesen die Nährstoffe finden kann und Platz hat zu wachsen. Eine Pflanze braucht Erde, ein Mensch braucht einen Ort, wo er leben, wo er ausruhen kann. Ein Fisch braucht einen anderen Ort als ein Hund, um zu wachsen, aber kein Lebewesen kann wachsen ohne einen Ort, wo sie gedeihen können. Sogar Vögel brauchen Nester und schwirren nicht die ganze Zeit unbeständig in der Luft. Also Lebewesen brauchen zum Wachsen Leben, Lebensmittel und ein Lebensraum. Aber wie ist es denn mit geistlichem Leben, mit dem Glaubensleben? Wie wachse ich denn im Glauben? Und so heißt unser Thema auch heute. Wie wachse ich im Glauben? Und tatsächlich können wir diese drei Kriterien natürlichen Wachstums auch auf den geistlichen Glaubenswachstum übertragen. Es braucht Leben, es braucht Lebensmittel und es braucht einen Lebensraum. In Apostelgeschichte 2 erfahren wir von einigen Menschen, die durch die Predigt von dem Apostel Petrus zum Glauben gekommen sind. Und Lukas fügt gleich hinzu, wie sie im Glauben erhalten blieben und wachsen konnten. In Apostelgeschichte 2 lesen wir die Verse 41 und 42. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wie wachse ich im Glauben? Erstens, das Leben im Glaubenswachstum. Paulus dankt Gott dafür, dass der Glaube der Thessalonicher zum Beispiel reichlich wächst und die Liebe unter ihnen zunimmt. Glaube kann also wachsen. Doch was bedeutet überhaupt Wachstum im Glauben? Wachstum im Glauben ist nicht bloß ein Wachstum an Wissen. Also noch mehr über die christliche Lehre zu lernen, noch mehr irgendwie bestimmte Definitionen auswendig aufsagen zu können. Es heißt auch nicht bloß, ein moralisch besseres Leben zu führen. Was viele denken, ja, ich wachse im Glauben da, wo mein Leben äußerlich immer besser wird. Tatsächlich verstehen viele unter Glaubenswachstum, dass man schlechte Gewohnheiten aufgibt und sich übt in besonderen Tugenden. Jemand wird Christ und schaut, er betrinkt sich nicht mehr in den Bars, er flirtet nicht mehr mit anderen Frauen, er redet nicht mehr so hässlich, sondern jetzt liest er jeden Samstagabend die Bibel und hört nur noch christliche Musik. Und man denkt, oh, er ist im Glauben gewachsen. Nun ist das Glaubenswachstum. Es kann eine Folge davon sein. Aber einige sinnvolle Veränderungen im Leben sind nicht zwangsläufig Wachstum im Glauben. Was ist, wenn der Mann die Bibel liest, anstatt in die Bar zu gehen, weil er denkt, durch die Weise, wie er die Bibel liest, kann er sich sein Heil verdienen. Es ist eine Art Opfer, die er bringt vor Gott und will sich so die Annahme bei Gott zusichern. Was ist, wenn er christliche Musik hört, weil er glaubt, durch diese Musik kommen irgendwelche Wunderkräfte in sein Leben. Und er hat diese Idee, wenn er irgendwo so ganz sich vertieft in die Musik, dass er dadurch irgendwie einen besonderen Kontakt mit Gott bekommt. Und was unterscheidet den einstigen Partylöwen, der nun die Bibel liest, von dem Casanova, der jetzt nicht mehr Frauen nachjagt, sondern seinen Teppich ausbreitet und nach Mekka betet? Oder dem Mann, der nun buddhistische Meditationen verübt, anstatt all diese äußerlichen Laster? Ist das dann auch Wachstum im Glauben, wenn sich deren Leben so sehr verändert wie das von dem Christen? Nun, eine äußerliche Disziplinierung des Lebens oder eine moralische Besserung ist noch kein Beweis für echten Wachstum im Glauben. Echtes Glaubenswachstum ist nicht etwas Äußerliches, sondern hat eine ganz grundlegende Bedingung: geistliches Leben. Geistliches Leben. Nicht irgendeine Form von Religiosität, nicht irgendeine Spiritualität, sondern gottgeschenktes, neues, geistliches Leben. Im Glauben wachsen heißt nämlich geistlich wachsen. Das bedeutet, in der Einheit und in der Gemeinschaft mit Christus gestärkt zu werden. Geistliches Leben können wir nicht erarbeiten, nicht durch religiöse Übungen hervorbringen, nicht durch gute Werke und Tugenden uns verdienen. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Es ist eine Gabe von Gott. Dieses geistliche Leben, dieses neue Leben, diese neue Geburt. Und nur da, wo echtes geistliches Leben ist, kann auch der Glaube wachsen und reifen. Als die Jünger Jesus bitten, mehre unseren Glauben, da erklärt Jesus, dass schon der Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn, Bäume versetzen kann. Und gleichzeitig gilt aber, ohne Glauben sind alle Wachstumsmethoden völlig kraftlos. Es geht nicht darum, wie kann ich irgendwie durch äußere Mittel meinen Glauben so sehr aufplustern, sondern allein da, wo echter Glaube ist, wo echtes Leben ist, oh, da ist das ganze Potenzial, was ich durch all meine Leistung, durch all meine Arbeit, durch alle möglichen äußeren Dinge nicht erreichen kann. Es ist also ganz entscheidend zu verstehen, dass echtes Wachstum im Glauben immer verbunden ist mit dem, was geistliches Leben bewahrt und fördert. Sobald es nicht verbunden ist mit dem Glauben selbst, sind all die Dinge, die ich vielleicht als Glaubenswachstum bezeichne, Selbstbeherrschung, Willenskraft, moralische Veränderungen, Vernunfthandlungen, aber nicht Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben kann nur da stattfinden, wo ich auch geistliches Leben habe. Nun, was ist denn geistliches Leben? Wenn das so entscheidend ist für Glaubenswachstum, was ist denn dieses geistliche Leben? Geistliches Leben bedeutet, Gott in Christus zu erkennen. Geistliches Leben ist nicht irgendwie alle möglichen Rituale oder alle möglichen Formen, die ich ausübe. Geistliches Leben ist, Gott in Christus zu erkennen. Das heißt, mit Christus verbunden zu sein, Anteil zu haben an seinem Leben und dadurch mit dem dreieinigen Gott Gemeinschaft zu haben. Wir können nur Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir die Gnade empfangen, die uns in Jesus Christus begegnet. Gnade ist ja diese unverdiente Barmherzigkeit. Und das ist es, weil der Sohn Gottes Mensch wurde, um unsere Position als schuldige Sünder einzunehmen. An unserer Stelle ein Leben in Gehorsam zu führen und für unsere Sünden die Strafe des Todes zu bezahlen. Und jeder, der nicht auf seine eigene Leistung und auf seine eigene Gerechtigkeit baut, um von Gott angenommen zu werden, sondern sich Jesus Christus anvertraut, der für uns alles vollbracht hat, der empfängt die Gerechtigkeit von Jesus. Er wird vor Gott als gerecht und angenommen erklärt. Es ist durch den Glauben, ein Christ ist durch den Glauben so mit Jesus verbunden, dass das, was Jesus vollbracht hat, uns den Gläubigen angerechnet wird. Und dadurch haben wir Gott erkannt in Christus. Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade durch unseren Stellvertreter Jesus Christus. Er, der uns mit Gott versöhnt. Der Christ ist angenommen und geliebt vom Vater, seine Schuld ist vergeben und das ewige Himmelreich ist ihm sicher. Nun, dieses geistliche Leben bewirkt Gott selbst. Keiner von uns hat irgendwie besondere Handlungen getan, irgendwelche Rituale vollzogen, irgendwelche anderen Menschen getroffen, die einem sozusagen dieses geistliche Leben weitergeben konnten. Gott selbst muss dieses Leben bewirken. Und zwar, indem er den Heiligen Geist in die Herzen seiner Auserwählten gibt. Und dieser Geist, der Geist Christi, schafft neues Leben oder eine neue Geburt in den Sündern und schenkt ihnen die Gnadengabe des Glaubens, sodass sie Christus empfangen, dass sie ihre eigene Schuld, ihre eigene Schwachheit, ihre eigene Unfähigkeit erkennen und sich allein an Christus klammern und vertrauen, so wie er im Evangelium dargeboten wird, als ein Retter von Sündern. Und darum heißt es in unserem Text, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die Menge, die Petrus Predigt hörten, sie haben nicht nur mit den Ohren gehört, sondern die Botschaft im Glauben aufgenommen. Ja, sie haben Christus aufgenommen. Sie haben verstanden, wir sind es, die schuldig sind vor Gott. Es waren alles religiöse Leute, die kamen extra zu dem jüdischen Passafest. Aber jetzt merken sie plötzlich, es drang ihnen durchs Herz. Sie merkten, wir sind schuldig vor Gott. Und sie glaubten, dass der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ihre einzige Rettung ist. Sie nahmen das Wort auf. Sie glaubten an Christus. Jeder, der Christus aufnimmt, der ist ein Kind Gottes, wird hinzugefügt in die Familie Gottes. Das Wachstum des Glaubens darf nun nicht auf einem anderen Prinzip basieren als der Ursprung des Glaubens. Also, wir empfangen den Glauben, das heißt das geistliche Leben, von Gott aus Gnade, nicht aus uns selbst. Und jetzt, wo wir glauben, wie kann dieser Glaube wachsen? Paulus ermahnt die Galater, beklagt, seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Sie wollten durch gesetzlichen Eifer im Glauben wachsen oder die Sicherheit und die Bewahrung der Gemeinschaft mit Gott garantieren? indem sie sich wieder halten an die jüdischen Gesetze und alle möglichen menschlichen Ordnungen, um zu sagen, ja, wenn wir das halten, dann sind wir sicher, dann nimmt Gott uns an. Und Paulus sagt, habt ihr nicht verstanden, dass euer Glaube schon auf die Kraft des Heiligen Geistes basiert, ein geistliches Prinzip ist? Wollt ihr jetzt das wachsen lassen, das Geistliche wachsen lassen, durch eine fleischliche Kraft? Im Glauben zu wachsen bedeutet vor allem in der Erkenntnis Christi und in der Erkenntnis seiner Gnade zu wachsen. Ich verstehe immer mehr, wer Jesus Christus ist und was es heißt, dass er mir Gnade schenkt. Und dass ich aus seiner Gnade und in seiner Gnade und durch seine Gnade leben kann. Und seine Gnade mich verändert. Immer mehr zu verstehen, wer Jesus ist, was er getan hat, das verändert unser ganzes Leben. Unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Hoffnung, unsere Liebe, unsere Worte und auch unsere Taten. Die Bibel sagt, dass Gott uns seinen Sohn ähnlich macht. Wir werden Christus ähnlicher. Aber es gibt keine Familienähnlichkeit ohne Familienzugehörigkeit. Wir müssen erst einmal Kinder Gottes sein. Wir müssen geistliches Leben haben, um Christus ähnlich zu werden. Es reicht nicht, wenn wir einfach in den Evangelien schauen, was hat Jesus alles gemacht? Ich versuche das einfach alles mal nachzumachen. So werden wir Christus nicht ähnlich. Sondern Gott muss unser Herz neu machen, uns geistlich ausrichten, sodass wir Christus ähnlich werden und im Glauben wachsen. Und wir werden Christus auch nur ähnlicher, indem wir aus der Gnade leben, nicht durch fleischliche oder gesetzliche Zusatzleistungen. Wir sind und bleiben mit Christus verbunden, Kraft des Heiligen Geistes in uns und durch den Glauben, den wir aus Gnade empfangen haben. Und alles, was Glaubenswachstum ausmacht, muss auf dieser Grundlage aufbauen und nach diesem Prinzip wirksam sein. Und darum zweitens, die Lebensmittel für Glaubenswachstum. Dieser Glaube, der im geistlichen Leben besteht, kann nun wachsen, reifen oder gestärkt und gefestigt werden. Aber wie genau geschieht das? Wie findet denn dieser geistliche Wachstum im Glauben statt? Nun, es geschieht nicht durch die Kraft des Menschen, haben wir gerade schon gesagt, sondern ebenfalls durch die Kraft und Wirksamkeit Gottes. Alle Gnade muss von Gott ausgehen. Er ist die Quelle der Gnade. Paulus erinnert die Korinther. So ist weder der pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der was gibt. Der das Wachstum gibt. Gott muss das Wachstum geben. Egal, was Paulus und die anderen Mitarbeiter tun, er nennt es hier Pflanzen und Begießen, ja, es gibt Dinge, die sollen wir tun, die können wir tun, die unterstützen, die helfen, aber das Wachstum im Glauben, kommt von Gott, ist gewirkt von Gott. Nicht durch Paulus, nicht durch Apollos, nicht durch das, was sie tun, nicht durch das Pflanzen und Begießen, sondern Gott schenkt das Wachstum. Wachstum im Glauben ist eine Gnadenwirkung Gottes, keine Leistung von Menschen. Hast du schon mal versucht, dich so zu strecken, dass du hoffst, größer zu werden? Die Kinder habt ihr vielleicht schon mal so sehr am Bein gezogen oder an den Armen, weil ihr dachtet, ah, vielleicht kann ich so ein paar Zentimeter wachsen. Nein, so funktioniert Wachstum nicht. Wir können nicht durch äußere Streckmaßnahmen oder irgendwelche sportlichen Übungen wachsen, sondern das Wachstum, es muss in unseren Zellen stattfinden. Gemäß dem Bauplan der DNA. Aber wir wissen, die Zellen, sie verwenden Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln, damit wir wachsen. Und so ist es auch mit dem geistlichen Wachstum. Wir können nicht einfach nur durch irgendwelche äußeren Maßnahmen im Glauben wachsen. Es muss innerlich geschehen. Aber es gibt Lebensmittel, es gibt Dinge, die diesen Wachstum fördern können, die notwendig sind, damit dieser Wachstum auch in gesunder Weise vonstatten gehen kann. Durch Unterernährung oder durch sehr schlechte Ernährung kann der gesunde Zellwachstum und die Erneuerung der Zellen gehemmt und verzögert werden. Aber Wachstum im Glauben kommt von Gott. Glaube ist eine Gabe Gottes. Der Hebräerbrief nennt Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens, aber Gott gebraucht Mittel, um die Christen im Glauben zu stärken und reifen zu lassen. Um diesen Glauben, den er uns geschenkt hat, wachsen zu lassen. Nun, das innere Mittel, das Gott gebraucht, ist der Heilige Geist, der den Glauben in uns bewirkt und die Segnungen Christi im Leben des Gläubigen anwendet. Das ist der Weg, den Gott bestimmt hat. Und ohne diese gibt es kein geistliches Leben. Er hätte sich andere Wege ausdenken können, aber dieses Mittel, den Heiligen Geist im Herzen der Menschen mit dem Glauben, ist der Weg, den Gott bestimmt hat. Daneben gebraucht Gott aber auch äußere Mittel. Und diese Mittel gebraucht Gott, um die Gnade innerlich wirksam werden zu lassen und den Glauben wachsen zu lassen. Und darum können wir die außergewöhnlichen und die gewöhnlichen Mittel unterscheiden. Also Gott gebraucht Mittel, Gott hat sich entschieden, Mittel zu gebrauchen, um die Christen im Glauben wachsen zu lassen. Und dann gibt es aber gewöhnliche Mittel und außergewöhnliche Mittel. Außergewöhnliche Mittel sind Situationen oder Instrumente, die Gott gebraucht, um Glauben zu stärken oder wachsen zu lassen, von denen zum Beispiel die Bibel berichtet, aber die nicht jeder Christ erwarten sollte. Ja, Gott sprach zu Mose durch einen brennenden Dornbusch. Er sprach, er ließ den Esel von Bileam sprechen. Oder wir erfahren einige Male von Engelserscheinungen, wo Gott Engelsboten gebrauchte, um zu den Menschen zu sprechen. Das sind außergewöhnliche Mittel, die Gott in seiner Souveränität gebrauchen kann. Aber wir sollten deshalb keinen Dornbusch in unseren Garten pflanzen oder einen Esel in der Garage halten, weil wir denken, das ist die Weise, das ist das Mittel, wodurch Gott mit uns sprechen wird. Wichtiger ist, was sind die Mittel, die Gott vorrangig gebraucht, um Christen im Glauben zu stärken. Vielleicht haben so einige von uns schon erfahren, ein bisschen außergewöhnliche Weisen, durch besondere Situationen, vielleicht durch Krankheitserfahrungen oder durch besondere Zusammenkünfte in Gottes Vorsehung, wo man merkt, hier spricht Gott in mein Leben. Hier ist etwas in einer außergewöhnlichen Weise, wie er mich zurückruft oder ermahnt oder mich tröstet und ermutigt. Aber wir sollten nicht sozusagen immer nach irgendwelchen spektakulären Dingen Ausschau halten und denken, nur so wird Gott zu mir sprechen, sondern was sind die Mittel, die Gott vorrangig gebraucht, um Christen im Glauben zu stärken? Und das ist, was Lukas in unserem Text hier bestätigt. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen zugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. In der Theologie werden es Gnadenmittel genannt. Also die Mittel, die Gott in besonderer Weise gebraucht, um den Glauben der Erwählten zu fördern. In unserem kleinen Katechismus wird es in Frage 94 behandelt, wenn gefragt wird, was sind die äußerlichen und gewöhnlichen Gnadenmittel, durch die Gott seine Erwählten bewahrt und ihnen die Segnungen der Erlösung in Christus vermittelt. Die Antwort lautet, die äußerlichen und gewöhnlichen Gnadenmittel, durch die Gott seine Erwählten bewahrt und ihnen die Segnungen der Erlösung in Christus vermittelt, sind seine Anordnungen, insbesondere das Wort, die Sakramente und das Gebet, die alle bei den Erwählten zur Errettung wirksam werden. Nun, das Wort Gottes ist ein Gnadenmittel. Hier in Apostelgeschichte 2 heißt es zunächst von der Bekehrung, also von dem Beginn des geistlichen Lebens, dass sie das Wort aufnahmen. Und dann heißt es, dass sie verharrten in der Lehre der Apostel. Gottes Wort ist das Mittel, das Gott ausgewählt hat, um Glauben zu wirken und Glauben zu bewahren und Glauben zu fördern. Wie sollen sie glauben, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Das Wort Gottes hat die Kraft, den Glauben aufzuerbauen und wachsen zu lassen. Warum? Weil Gott dieses Mittel auserwählt hat, um seine Kraft des Wachstums damit einhergehen zu lassen. Er hat sein Wort ausgerüstet mit dieser Gnade, den Wachstum, der von Gott kommt, zu unterstützen. Insofern geht es nicht bloß um Wissen oder um Routine, sondern weil Gott selbst durch sein Wort zu uns spricht und wir durch sein Wort in der Erkenntnis Gottes und in der Gemeinschaft mit ihm wachsen, wenn er zu uns spricht. Oh, dann wird der Glaube wachsen. Nun, nicht jeder, der die Bibel liest, wächst automatisch im Glauben. Ich kenne leider zu viele, die kennen sich gut aus, kennen vielleicht sogar die Grundsprachen und können so manches daraus herauslesen und aufmerksam machen. Und dennoch wachsen sie nicht im Glauben, weil gar kein geistliches Leben vorhanden ist. Sie haben nur ein wissenschaftliches Interesse. Aber da, wo Gott Glauben geschenkt hat durch den Heiligen Geist, ist auch sein Wort wirksam an den Herzen. Und Gott gebraucht es zum Wachstum im Glauben. Wir hatten heute Morgen Jesaja 12 gelesen, dieses wunderbare Bild. Wenn Gottes Zorn sich gewendet hat und er seine Gnade offenbart, dann heißt es, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und so sind die Gnadenmittel wie so Eimer, mit denen wir aus der Gnade Gottes schöpfen können und so erquickt werden und wachsen im Glauben. Neben dem Wort Gottes finden wir die Sakramente. Damit sind die Taufe und das Abendmahl gemeint. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und dass sie dann auch verharrten im Brechen des Brotes. Hier finden wir einen Hinweis auf die beiden Sakramente. Die Taufe und das Abendmahl sind Gnadenmittel. Nicht, dass sie aus sich selbst Glauben bewirken können, wie manche es lehren, oder dass durch diese Sakramente die Einheit mit Christus überhaupt erst hergestellt wird. Ja, indem ich irgendwie das Brot esse und den Wein trinke, habe ich plötzlich dadurch eine direkte Verbindung zu Christus. Aber diejenigen, die mit Christus verbunden sind, die geistliches Leben haben, die Glauben empfangen haben, sie werden durch diese sichtbaren Zeichen dessen, was Christus für sie getan hat und was für Segnungen sie in Christus genießen, im Glauben gefestigt und ermutigt. Gott hat diese Anordnungen, diese Sakramente gegeben, um die Christen im Glauben wachsen zu lassen. Um diesen Glauben zu stärken und zu bestätigen und neu zu erinnern, was es heißt, mit Christus verbunden zu sein. Die Sakramente sind keine Dienstleistungen der Christen an Gott. Okay, Gott hat das angeordnet, ich tue das jetzt, ich habe zwar eigentlich kein Interesse daran und es ist mir irgendwie auch alles umständlich, aber na gut, wenn es Gott gefällt, dann mache ich das eben und dafür empfange ich dann vielleicht einen Lohn oder dann wird sich Gott halt besonders über mich freuen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Gott wohlgesonnen zu stimmen, sondern es sind vorrangig Zusagen Gottes an die Gläubigen, um das geistliche Leben im Glauben zu stärken und wachsen zu lassen. Ich getauft werde, ist es diese Zusage, du bist reingewaschen von deinen Sünden. Christus ist in den Tod gegangen, um für deine Sünden zu sterben und du bist mit Christus auferweckt worden zu neuem Leben. Das Abendmahl ist diese Zusage Gottes. Schau, Christus, er ist das Passalamm, er ist das Opferlamm für uns gestorben. Er hat seinen Leib gegeben, er hat sein Blut fließen lassen, sodass wir nun Gemeinschaft haben können mit Gott. Zuletzt wird das Gebet erwähnt, da wo die Gläubigen Gott antworten. Sie sagen Dank für die Gnade und Hilfe und sie betonen ihre fortwährende Abhängigkeit von Gottes Gnade, indem sie ihre Anliegen vor ihn bringen. Und auch das, es stärkt die Verbindung, die Beziehung zu Gott. Es lässt uns neu erkennen, Gott in Christus und in seiner Gnade. Das Wort Gottes, die Sakramente und das Gebet sind die Hauptlebensmittel für das geistliche Leben und darum für das Wachstum im Glauben. Nicht das Gefühl, das du hast bei intensiver Worship-Musik, nicht die Ruhe, die du empfindest, wenn du im Wald spazieren gehst, nicht die Wärme, die du empfindest, wenn du einen Traum hattest oder ein wiederkehrendes Bild dir vor Augen steht, nicht die Zeit, die du schaffst, um zu fasten, nicht die Seiten, die du füllst in deinem Tagebuch, auch nicht die Freude, die du erfährst, wenn du deine Angst überwindest, anderen von Christus zu erzählen. Die gewöhnlichen Gnadenmittel, das bedeutet die Mittel, von denen wir am meisten Wachstum im Glauben erwarten sollten, sind das Wort Gottes zu hören und zu lesen, an den Sakramenten teilzuhaben und zu beten. Drittens, der Lebensraum von Glaubenswachstum. Wo findet Glaubenswachstum statt? Nun, natürlich findet Wachstum des Glaubens da statt, wo auch der Glaube ist, nämlich innerlich oder bildlich gesprochen in unseren Herzen. Das ist erst einmal etwas Inwendiges. Doch wo ist der Ort, wo wir als Menschen, als Christen die Lebensmittel empfangen und den Raum finden, in gesunder Weise zu wachsen? Die Antwort ist in der Ortsgemeinde. In der Ortsgemeinde. Die Gemeinschaft der Heiligen ist der natürliche Lebensraum, wo Wachstum im Glauben gefördert wird. Es gab eine Zeit, da war das selbstverständlich. Lukas erzählt ganz natürlicherweise mit auf, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, diese Gnadenmittel, sie wurden wie selbstverständlich in der Gemeinschaft ausgelebt. Doch wir sind sehr geprägt durch diese Vorstellung, dass Glaubenswachstum vor allem da geschieht, wo wir uns persönlich investieren, wo wir Zeit freischaffen, unsere stille Zeit ausdehnen, Abende opfern, um im Glauben zu wachsen. Und diese Kraft, die wir sozusagen aus unserem Privatleben, aus unserem persönlichen Leben, aus unserer persönlichen Andacht herausziehen, können wir dann in der Gemeinde einsetzen mit unseren Gaben. Aber der Heilige Geist betont im Neuen Testament, dass der Raum, wo geistlicher Wachstum am besten gedeiht, die Gemeinschaft ist, nicht die Einsamkeit. Was verstehen wir unter dem Wort Gottes als Gnadenmittel? Nun, wir denken daran, dass wir uns morgens noch vor dem Frühstück Zeit nehmen, um ein paar Absätze in der Bibel zu lesen und darüber nachzudenken und zu beten. Und jeder Christ kann bezeugen, dass dies glaubensstärkend ist. Dass Gottes Wort an unseren Seelen wirksam wird, wenn wir es lesen, darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Aber wie konnten denn die Christen im Glauben wachsen vor dem Buchdruck? Ja, bis vielleicht vor 200, 300 Jahren war eine Hausbibel eine absolute Seltenheit unter den Christen. Das Wort Gottes als Gnadenmittel meint vor allem die Verkündigung oder die Predigt des Wortes Gottes in der Gemeinde und das öffentliche Lesen des Wortes Gottes im Gottesdienst. Über Jahrhunderte war das die einzige Möglichkeit, wie Christen das Wort Gottes hören konnten. Und deswegen legen wir einen so großen Wert darauf, auf die Verkündigung des Wortes und auf die Lesung des Wortes Gottes. Gott hat diese Mittel erwählt, um vor allem durch das Wort Gottes die Gläubigen wachsen zu lassen. Die Sakramente, Taufe und Abendmahl, sie gehören natürlich auch in den Kontext von der Gemeinde. Sie sind Elemente des Gottesdienstes. Taufe ist der Eintritt in die Ortsgemeinde. Sie ließen sich taufen und es wurden hinzugezählt 3000 Seelen. Nicht etwas, was man irgendwie im Badezimmer nach dem Jugendtreff machen sollte. Das Abendmahl ist die Feier der Gemeinschaft, sowohl mit Christus als unserem Haupt, als auch mit seinem Leib. Das ist die Gemeinde. Das Gebet ist ein Gnadenmittel. Jesus ruft uns auf, nicht öffentlich zu beten, um von den Menschen bewundert zu werden, sondern ins Kämmerlein zu gehen, um zu vertrauen, dass der Vater ins Verborgene sieht. Und ja, das persönliche Gebetsleben ist ganz entscheidend und prägend für unseren Glaubenswachstum. Gott in Christus zu erkennen. Doch wenn es hier heißt, sie verharrten in den Gebeten, dann hat Lukas vor allem das Gemeindegebet vor Augen. Es ist überhaupt auffällig, wie stark das gemeinsame Gebet der Gemeinde in der Apostelgeschichte betont wird. Ständig kommt es wieder vor, dass die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten, bei allen möglichen Situationen. Das Gemeindegebet, wie auch die Lesung des Wortes, sollte unser persönliches Gebet und unsere Andacht nicht ersetzen. Wir sollten das Privileg, das wir haben, eifrig nutzen. Aber die Bibel erklärt uns durchaus, dass der Wachstum der Gläubigen hauptsächlich dann geschieht, oder da geschieht, wo wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes treten und sein Wort in der Predigt hören. Seine Zusage in den Sakramenten sehen und schmecken und ihm im Gebet in Wort und Gesang Antwort geben und unseren Glauben bestätigen. Diese Stärkung in der Gemeinde stärkt und motiviert und spornt den Glaubenswachstum auch in der Woche an. In Einsamkeit, in Kämmerlein. Aber nicht umgekehrt. Wir müssen nicht erst quasi aus unserer persönlichen Kraft diesen Glaubenswachstum hervorbringen, damit wir ihn in der Gemeinde ausleben können. Es ist andersrum. In der Gemeinde sollen wir gestärkt werden, die Herausforderungen in der Woche zu begegnen und geistliches Leben zu bewahren. In unserem Glaubensbekenntnis heißt es in Kapitel 14, Vers 1 über den rettenden Glauben so treffend: Die Gnadengabe des Glaubens, durch welche die Erwählten dazu befähigt werden, zur Rettung ihrer Seelen zu glauben, ist das Werk des Geistes Christi in ihren Herzen. Sie wird gewöhnlich durch den Dienst des Wortes bewirkt, durch den sie auch, ebenso wie durch die Spendung der Taufe und des Abendmahls, durch Gebet und andere von Gott verordnete Mittel zunimmt und gestärkt wird. Also dieser Glaube, er entsteht durch den Dienst des Wortes und er wird auch in Verbindung mit den anderen Gnadenmitteln zunehmen und gestärkt durch diese Mittel. Seht ihr, hier wird die Gnade betont, die Gnade Gottes, der den Glauben wirkt, aber auch die gnädige Wirkung der Gnadenmittel. Nicht durch meine Ausdauer im Bibellesen, sondern, hier heißt es, durch den Dienst des Wortes. Durch das, was ich höre, was mir gepredigt wird, wie mir verkündigt wird, wie Christus mir vor Augen gemalt wird. Und es heißt, durch die Spendung des Abendmahls. Ja, das heißt, das, was an mir geschieht, nicht das, was ich tue, sondern was ich empfange. So wächst mein Glaube. Ich wachse da, wo ich von Gott empfange, nicht wo ich Gott meine Leistung beweise. Und das ist oftmals so tief in unserem Denken drin. Ich wachse im Glauben da, wo ich Gott beweise, was ich alles in der Lage bin zu tun. Was ich alles bereit bin aufzuopfern. Wie viel Zeit, wie viel Kraft ich investiere. Der Ort, wo wir am meisten Wachstum im Glauben erwarten sollten, ist da, wo Gott uns begegnet, in seinem Wort, in den Sakramenten. Und wo wir ihm Antwort geben können im Gebet. Deswegen ist der Ort, wo wir am meisten Wachstum im Glauben erwarten sollten, der Gottesdienst in der Gemeinde. Vor einiger Zeit traf ich mal einen Mann und wir sprachen über verschiedene theologische Themen. Und darum sagte ich ihm: Ich sehe, Sie sind sehr vertraut mit biblischen Themen. Zu welcher Gemeinde gehören Sie? Und er sagte: Na, ich besuche ab und zu mal unterschiedliche Gottesdienste, aber ich gehöre zu keiner Gemeinde mehr. Und ich fragte, wie kommt das? Und er antwortet: Ach, Keine Gemeinde legt den richtigen Schwerpunkt auf die Heiligung. Und darum sagt mir keine zu, denn dieses Thema ist mir ein wichtiges Thema. Und ich entgegnete ihm ernsthaft: Lass mich Ihnen eins sagen. Sie verstehen Heiligung nicht richtig ohne eine Ortsgemeinde. Wir leben Heiligung nicht in rechter Weise ohne die Verbindung zu einer Ortsgemeinde und die Gnadenmittel, die Gott seiner Gemeinde verordnet hat. Darum zwei Anwendungen. Erwarte Wachstum im Glauben durch den Gottesdienst. Kennst du das Gefühl, wenn du in die Schule kommst und auf einmal merkst, oh nein, heute ist eine Mathearbeit. Ich habe es völlig vergessen. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt zu lernen. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt bekomme ich eine schlechte Note. Vielleicht kommst du so manchmal zum Gottesdienst. Oh nein, es ist schon wieder Sonntag. Jetzt treten wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes und ich war so abgelenkt in der Woche, habe so wenig Zeit gefunden zum Bibellesen, habe so wenig gebetet, Gott muss so enttäuscht von mir sein. Und du kommst zum Gottesdienst in der Erwartung, dein Glaube ist zu schwach. Nun lass mich dich ermutigen. Der Gottesdienst ist das Hauptmittel zur Förderung deines Glaubens. Nicht zur Prüfung, nicht zum Test deines Glaubens. Es ist nicht die Prüfung, sondern der Ort, wo du empfängst. Ja, ich rufe dich auf, schöpfe mit Freude aus den Quellen des Heils. Nimm das Wort, das verkündigte Wort auf. Sehe die Freundlichkeit Gottes in seinen Sakramenten. Und stimme mit ein in das Gebet, um neu zu bestätigen, was du glaubst. Das Evangelium ist die Zusage Gottes. In Christus bist du angenommen und du bist beschenkt mit Gnade. Du darfst aus dieser Gnade leben. Diese Gnade verändert dich. Der Gottesdienst ist mit dazu da, diesen Glauben, dieses geistliche Leben zu wecken und zu stärken und zu kräftigen, auch für die Herausforderungen im Alltag. Und darum sollst du dich immer wieder erinnert werden in dieser Verbindung mit Christus, der dir alles gibt, dass du wachsen darfst, stark werden darfst in der Kraft seiner Stärke. Erkenne ihn und nimm dafür die Gnadenmittel freudig an. Ja, erwarte, komm am Sonntag zum Gottesdienst mit der Erwartung, ich werde empfangen, ich werde gestärkt werden, ich werde aufgebaut werden, Gott wird zu mir sprechen, Gott wird mir Segen geben. Aber dann eine zweite Anwendung, erwarte kein Wachstum im Glauben durch eigenwilligen Gottesdienst. Wir haben gesagt, dass der Glaubenswachstum Teil des geistlichen Lebens ist, aber da ist noch eine Anziehung fleischlicher Prinzipien in uns. Da ist so ein Denken, so eine Neigung zu fleischlichen Prinzipien. Und mit fleischlich meine ich das Vertrauen auf das, was wir leisten müssen, um bei Gott angenommen zu sein, um von ihm belohnt zu werden, um eine Sicherheit zu garantieren, dass wir zu Gott gehören. In der Geschichte der Kirche gab es viel Fantasie, was Christen denn alles zu tun haben, um sich ihres Glaubens und ihres Heils sicher sein zu können. Vor allem die römische Kirche hat unheimlich viele Praktiken erfunden, durch die die Gläubigen ihren Glauben fördern sollten. Und über so einige Ecken fanden auch einige dieser geistlichen Disziplinen Eingang in die evangelikale Praxis. Doch wir müssen im Fokus behalten, dass wir aus Gnade in Christus durch Glauben bei Gott angenommen sind. Und kein Dienst und keine Leistung und kein Werk kann uns fester in die Hand Gottes pressen als der Glaube. Aber wir können unser Verständnis der Gnade Christi sogar trüben, wenn wir ständig bloß darauf achten und aufzählen, was wir an frommen Werken tun und wie sehr wir Gott dienen und was wir alles tun und was wir alles auf uns nehmen, um bei Gott angesehen zu sein. Paulus warnt die Kolosser sogar vor denen, die alle möglichen Verbote und menschenerdachte Regeln aufstellen. Kolosser 2, Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Stell dir vor, da ist jemand, der kommt zu dir und sagt, ich faste viel, ich bete täglich, stundenlang, ich esse kein Fleisch mehr und verzichte auf jeden Reichtum. Ich habe der Ehe abgeschworen und werde ewig allein bleiben. Ich arbeite hart, sogar so, dass ich oft krank werde. Ich kleide mich nur in Lumpen. Ich will keine kostbaren Dinge besitzen. Ich spreche nur ganz gering von mir. Und Paulus sagt, ja, das bewundert ihr, nicht wahr? Es sieht so fromm aus. Es sieht so glaubensstark aus. Wie jemand, der so sehr im Glauben gewachsen ist, dass er irgendwie all das, diese Kraft hat, all das zu tun. Aber täuscht euch nicht. Hinter all diesen Verboten und Regeln und dem Verzicht kann dennoch ein Herz stecken, das völlig selbstgerecht ist und die Gnade Christi nie erfasst hat. Vielleicht immer noch in diesem Denken ist, ich kann durch meine Werke, durch meinen Verzicht, durch all das, was ich zusätzlich noch zu den Geboten Gottes vielleicht auf mich gebe, noch mehr Gunst bei Gott erlangen, um so von ihm angenommen zu werden. Es bedeutet, da ist kein echtes geistliches Leben, keine Erkenntnis Gottes in der Gnade Christi. Such dir nicht selbst erwählte Mittel aus und erwarte, dass du dadurch im Glauben gestärkt wirst, sondern vertraue auf das, was Gott selbst angeordnet hat. Er, von dem aller Wachstum kommt, vertraue auf die Mittel, die er uns nennt in seinem Wort, worauf er Segen gelegt hat, worin er Glauben wachsen lässt. Gott bestimmt die Mittel und von ihm kommt die Gnade in den Gnadenmitteln. Blicke weg von dir, von deiner Kraft, schöpfe aus den Brunnen des Heils und wachse in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Amen.